Das Evangelium ist nicht einfach eine weitere Philosophie, die uns zur Verfügung steht. Weil dann würde ich auch nicht wollen, umeinander laufen und den Leuten Jesus Christus bringen, das Evangelium erklären. Es ist nicht einfach eine Alternative, die auch noch im Raum steht, wie Buddhismus oder, jetzt habe ich gerade letztens einen Islamprediger gesehen, bin ich gegoogelt. Die sind wirklich auch noch krass drauf. Da sagt er, schau, sind unterwegs gewesen. Und er schreit recht rum. Ist ein Deutscher, der sich bekehrt hat zum Islam, vielleicht aus dem Schwarzwald oder so, ein Deutscher. Dann hat er gesagt, schau, es sind 5 unterwegs gewesen. 4 Muslime und 1 ist kein Muslim gewesen. Und es hat einen Autounfall gegeben. Und der Nicht-Muslim ist gestorben. Und die anderen haben ihm nicht einmal von Mohammed erzählt vorher. Und er ist total ausgerastet, dass die anderen, dem, der gestorben ist, von Mohammed nicht erzählt haben. Ah, das ist seine Dedication. Also, es ist wirklich nicht einfach eine Alternative, wie Islam, der Werbung macht, wie der Buddhismus, der Werbung macht, wie Philosophien oder irgendwelche Sachen, Horoskope, die dir angeboten werden. Es geht da um die Wahrheit. Um eine verbindliche, einzigartige, allgemeine, nie vergehende Wahrheit. Das Evangelium. Und ein Evangelist ist nicht einer, der eine Meinung anpreist. Es ist vielmehr einer, der ausgerüstet mit einem riesen Paket von Rettungsring durch die Welt geht und Rettungsring ausrührt. Und die einen sind hungrig und merken, sie sind am Vertrinken und sie schnappen sich so einen Rettungsring und sie kommen an Land, sie kommen in den Boden unter die Füße über und sie erleben, was es heisst, gerettet werden von Jesus Christus. Das ist ein Evangelist. Wenn du das Evangelium verkündigst, wenn du das Evangelium weitergibst, dann ist es nicht eine weitere Meinung, die man in ein bestehendes System einsortieren kann. Nein, es ist ein Moment, wo du dich dafür oder dagegen musst entscheiden. Es ist wie, wenn du einen grossen Hafen hast, einen Yachthafen, viele sind am Surfen draussen, viele sind mit ihren Yachten unterwegs und dann kommt ein Kreuzfahrtschiff. Und dann sagt keiner, ich bleibe einfach stehen. Sondern die einen gehen nach links und die anderen gehen nach rechts. Und der Kreuzfahrtdampfer fährt durch und das ist Jesus Christus. Und so ist es, wenn du kommst und das Evangelium präsentierst. Es gibt eine Entscheidung nach links oder nach rechts. Es gibt eine Entscheidung für oder gegen das Leben. Und du bist der, der den Rettungsring rausgibt. Den Rettung selber kannst du nicht machen. Du hast es nicht im Griff, ob einer den Rettungsring schnappt oder nicht. Und darum ist es so wichtig, dass du weißt, was deine Aufgabe ist und was Gottes Aufgabe ist. Dass es nicht verwechselst. Wenn du zum Beispiel glaubst, du bist verantwortlich, dass ein anderer an Jesus Christus glaubt, dass er die Offenbarung hat, dann irrst du. Weil das wirst du nie machen können. Hat nicht Jesus gesagt, ihr seid das Licht von dieser Welt? Das beschreibt die Wiedergeburt. Das bedeutet, wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, dann zündet Gott ein Licht an. In dem Mensch. Und er wird als Licht erkannt. An anderer Stelle heisst es, vorher, bevor er Gott gekannt hat, hat er in der Finsternis gelebt. Ja, ihnen war finster. Aber in dem Moment, wo ein Mensch zu Jesus kommt, und das hat auch immer mit Bereuen zu tun. Sehr viel mit Bereuen. Sehr viel mit Demut. Zu erkennen, dass man in die falsche Richtung gegangen ist. Zu erkennen, dass man von Gott nicht wird bestehen wird. Und dann kann Gott das Licht anzünden. Probier das nicht selber zu machen. Du wirst immer enttäuscht sein. So wenig wie du kannst einen Baum wachsen lassen, so wenig kannst du einen Menschen bekehren. Aber deine Aufgabe ist es, und meine Aufgabe ist es, den Rettungsring zu rühren. Ob der angenommen wird oder nicht, es ist nicht in deiner Macht. Es ist wichtig, dass wir die beiden Aufgaben klar trennen, damit wir nicht schnell entmutigt sind. Jeder, der einen anderen bekehren will, erstens ist es extrem unsympathisch und zweitens erfolglos. Aber einen Rettungsring zu rühren, habe ich noch nie Reklamationen bekommen. Noch nie. Gut, der eine geht auf den Kopf. Bing! Aua! Aber sie schnappen dann manchmal dann gleich. Aber es ist ein freies Geschenk, das jeder kann nehmen oder lassen, genau wie er möchte. Bevor wir jetzt in den Text hineingehen, wir werden heute einen längeren Bibeltext zusammen studieren und den Vers für Vers anschauen. Wir kommen so weit, wir kommen. Dann gehen wir gerade direkt rein und steigen ein in das Kapitel 9 vom Matthäus-Evangelium ab Vers 35. Jesus war schon recht unterwegs gewesen. Wenn ihr vorher schaut, hat er einiges an Wirkung gehabt. Er hat viele Menschen schon geheilt gehabt. Er hat Bergpredigt gehalten gehabt. Er hat Dämonen austrieben gehabt. Er hat über die Kosten der Nachfolge geredet gehabt. Er ist mitten im Dienst drin. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. in der Nähe, wo er aufgewachsen ist. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Jesus Christus voll in Aktion. Jeder Synagoge ist er reingegangen und hat das Reich Gottes predigt. Wenn er einen Kranken getroffen hat, hat er einen geheilt gehabt. Wenn er einen Leidenden getroffen hat, hat er einen geheilt gehabt. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das ist ein extrem interessanter Text, wo darüber redet, dass Jesus unterwegs war und dient hat. Indem er dient hat, hat er Nähe zu den Leuten. Er war involviert. Er hat sie gesehen, er hat ihre Geschichte gekannt. Er hat sie geheilt gehabt. Er kennt es vorher, nachher. Er war mit drin. Und indem er nahe war bei den Leuten, ist etwas passiert. Was ist passiert? Ein tiefes Mitgefühl hat ihn gepackt. Wir könnten das jetzt erforschen, was es genau heisst. Auf Griechisch, ich kann euch sagen, es heisst einfach, es hat ihm den Magen umgetrüllt. Das ist passiert. Er hat auf die Menschen geschaut und es hat ihm den Magen umgetrüllt. Weil er hat plötzlich die Not gesehen, die vor ihm ist. Hast du das auch schon gehabt, letzte? Dass du in die Welt geschaut hast, sei es durch den Fernseher, durch ein Fenster oder irgendwo, wo du mit Leuten unterwegs gewesen bist. Und du hast plötzlich die Not erkannt und realisiert, hey, die sind ja total verloren. Die haben keinen Plan. Die wissen nicht, wo sie herkommen, wo sie hingehen. Dann wird ihnen noch erzählt, dass sie alles wissen, darum reden sie auch noch gescheit. Aber im Grunde genommen sind sie innerlich leer und können keinem Mensch sagen, warum er lebt und wo er wird hingehen, wenn er stirbt. Jesus hat das genau so gesehen. Er hat es so beschrieben: Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft, burnoutet, hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, das ist interessant, was nachher sein nächste Wort war, nachdem er die Erkenntnis gehabt hat. Er schaut die vielen, vielen Leute an und sagt: Die Ernte ist gross, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb der Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Was hat Jesus gesehen, als er die Menschen angeschaut hat? Er hat die Ernte gesehen. Witzig. Er hat nicht gesagt, die Menschen sind so kaputt. Die sind so hilflos, die sind ohne Hoffnung, die haben ein Burnout. Die mögen kaum mehr weiter. Jesus hat wie immer, wenn er geschaut hat, und er hat viel geschaut, das Potenzial gesehen. Er hat das Potenzial gesehen. Er hat gesehen, dass da am Vater sein Liebstes ist, nämlich Menschen, dass diesen Menschen nicht gut geht, aber dass ihnen könnte gut gehen. Dass sie reif sind für das Reich Gottes. Sie sind reif. Ihre Hoffnung ist nicht erfüllt worden in der Welt. Ihre Kraft ist aufgebraucht. Sie sind müde und matt worden. Sie haben 3-4 Scheidungen hinter sich. Sie konsumieren Psychopharmaka und Drogen. Sie haben ein Burnout, sie sind unter Druck am Arbeiten, sie können ihre Kinder nicht mehr erziehen. Die einen verschiessen ihre Familienmitglieder. Sie sind reif fürs Reich Gottes. Es hat nicht funktioniert. Sie wissen nicht, wer ihre Freunde sind. Sie versuchen mitzuhalten in dieser Welt, aber sie schaffen es nicht, weil immer noch ein Besserer da ist. Sie hassen den Wettbewerb, was drinsteht. Und sie kommen immer so klein raus. Sie hassen es, unterdrückt zu werden von anderen, missbraucht zu werden, gequält zu werden. Die Menschen sind reif fürs Reich Gottes. Schüler hassen es, unter dem Leistungsdruck zu sein. Immer die Prüfungen müssen machen. Am Schluss keine Lehrstelle haben. Viel Einsatz, kein Gewinn. Sie sind reif fürs Reich Gottes. So hat Jesus Christus die Welt gesehen. Er hat die Ernte gesehen. Meine Frage ist, was würde Jesus sehen, wenn er einen Tag lang mit dir unterwegs ist? Er würde was sehen? Was würde er sehen? Was? Was würde Jesus sehen? Ernte! Meine Frage ist, warum hat Jesus die Ernte gesehen? Und warum sehen wir sie nicht in dem Mass? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir sie nicht sehen. Oder nur sehr beschränkt. Es kann sein, dass das für die einen nicht zutrifft. Aber für das Engros, für das Grand der Christen, Sie sehen die Ernte nicht. Sie sehen Probleme. Sie sehen Leute, die am Boden sind und sie sagen, nein, der ist so kaputt. Ich glaube, da kann das Evangelium nicht helfen. Der hat so viele Probleme, ich glaube, da kann das Evangelium nicht helfen. Nochmal, Jesus hat gesagt, die sind reif. Schau, du bist genau reif. Deine Ehe ist zerbrochen, deine Kinder sind frech zu dir, deinen Job hast du verloren, dein Körper hast du ruiniert. Du bist reif. Reif für ein neues Leben. Reif ins Evangelium. Wie viele von diesen Leuten kennen ihr? Hey, die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Die Welt hat ihre Versprechen nicht können halten. Ich kenne nicht extrem viele glückliche Leute. Ich meine, ich kenne nette Leute, sympathische Leute. Ich denke an meine Nachbarn. Hey, aber die mögen nicht mehr. Das sind Bauern. Von morgen bis am Abend krampfen sie. Am Abend gehen sie schlafen. Sie kennen die himmlische Freude nicht von der Anbetung. Die sind reif ins Reich Gottes. Die sind reif zum Pflücken ins Reich Gottes. Schau in deine Verwandtschaft. Was haben sie aufzuweisen, wo Gott könnte gefallen? Was wird ihnen bleiben, wenn sie sterben? Die Ernte ist reif. Warum hat es Jesus gesehen? Es heisst ja da, Vers 35, er zog durch alle Städte und Dörfer und jener Gegenden, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Jesus hat Ernte gesehen, weil er im Auftrag vom Vater gehandelt hat. Er hat bereits Evangelium verkündet. Für dich heisst es folgendermaßen: fang an, das Evangelium verkündigen und du wirst die Ernte sehen. Solange du nichts sagst, wirst du die Ernte nicht erkennen können. Sondern du wirst in dieser Bubble leben, wo du dir selber zweckgebabbelt hast, dass nämlich die Leute nicht reif sind für das Evangelium. Dass sie ablehnend sind. Dass ihre Probleme zu gross sind. Dass das Evangelium zu schwach ist. Wenn du aber anfängst, das Evangelium verkünden und bezeugen, dann wirst du die Erfahrung machen, dass die Leute offen sind. Letzten Sonntag hat Martin darüber geredet. Er hat gesagt, wir hatten den Stand an der Pestalozzi-Wiese und er hat einen Kollegen genommen, geschnappt und ist an den See gegangen. Und hat geschaut, ob er jemandem könnte das Evangelium erzählen. Und er hat wortwörtlich gesagt, und er hat einen gefunden und der Mann war offener gewesen, als er selber erwartet hat. Und das hat ihn beschämt. Er hat das da gesagt. Das hat ihn beschämt. Und mich auch. Ich habe gedacht, das stimmt. Er hat einen kleineren Glauben gehabt, als zu dem, was er geredet hat. Weil bei dem Mann war es reif. Der hat die Welt gesehen, es hat nicht funktioniert. Die Versprechungen sind nicht eingetroffen, die ihm die Welt gemacht hat. So ein Mensch ist reif für das Reich Gottes. Und da gibt es Tausende und Abertausende. Und du sitzt wahrscheinlich in der Schule oder im Geschäft gerade neben dem, der reif ist. Weil die Welt hat ihn im Grunde genommen enttäuscht. Und er ist zerstört innerlich, hilflos und matt. Auch wenn es nicht zugibt. Fang an, das Evangelium zu bezeugen. Wir haben am Elternabend, am Donnerstagabend, und dann ist eine Fachperson gekommen, eine Logopädin, irgendeine Koryphäe ist eingefahren und hat Sachen erzählt über Logopädie. Ich dachte, ich habe selten so schlechte Predigt gehört. Aber etwas hat sie gesagt, wo mir extrem eingefahren ist. Jemand hat gefragt, was machen wir bei Prüfungsangst? Ihre Antwort war, oh, die Frage habe ich nicht vorbereitet. Lieber inspiriert als vorbereitet, um meinen Freund Martin zu zitieren. Sie ist reif, ins Reich Gottes. Ich habe es gesehen, ich habe immer gedacht, du bist reif, können wir nicht über etwas anderes reden? Aber sie hat ihren Vortrag gehalten, darum konnte ich das Evangelium ihr nicht sagen. Aber der Punkt ist der. Sie sagt, Prüfungsangst, was sie dem Kind empfiehlt, ist, dass sie einen Spick aufs Bein schreiben. Cooler Tipp. Und zwar, sie müssen einen Spick schreiben, aber nicht auf dem Pult. Den Spick nicht da schreiben, sondern da auf dem Bein. Und der Punkt ist der, wenn du den Spick auf dem Bein schreibst, dann hast du irgendeinen Kontakt, also schon das Blatt zwischen den Hosen und das nicht auf die Hose schreiben, den Spick, sondern da aufs Bein und dann spürst du den. Und dann sagt es, wenn ein Kind nachher zu ihr kommt und ein Wort wieder wissen sollte, Spanisches oder Englisches oder irgendetwas, dann sagt es, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Besonders auch hyperaktive Kinder, die wissen das nicht mehr. Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und dann bleiben sie hängen bei, ich kann es nicht. Wenn das Kind aber vorher einen Spick aufs Bein geschrieben hat, dann kommt es dem Kind meistens in dem Moment in den Sinn, wo es der Kugel aufs Blatt Papier tut. Weil irgendein Kontakt hergestellt wird und klack ist das Wort wieder da. Verstehen Sie den Punkt? Also schreiben einen Spick aufs Bein. Und wenn ihr etwas nicht wisst, dann nehmt den Schreiber in die Hand und dann zack. Ich erlebe das Gleiche wie mit den Kreditkarten. Manchmal vergesse ich die Nummern. Und ich habe keine Chance, dass mir die Nummer in den Sinn kommt. Das Einzige, was ich machen kann, ist anfangen eintippen. Und dann gehen meine Finger schon ans rechte Ort. Wenn das nicht mehr funktioniert, bin ich total blamiert. Und so ist es auch mit dem Evangelium erzählen. Es kommt ein Moment, wo du einfach wagen musst. Ich mag mich bei mir selber erinnern, ich habe das Seminar besucht, da bei uns in der Homebase, wo wir das Evangelium gelernt haben, zu erklären anhand der Hand. Einfache Sache. Ich habe das gehört und ich dachte, ich probiere es aus. Ich probiere es einfach aus. Und dann hat mich gerade jemand angerufen, der mir sehr am Herz gelegen ist, den ich aber seit ein, zwei Jahren nicht mehr gesehen habe. Die Person ist heute da, in der Celebration. Und ich habe mir gesagt, ich mache ab mit ihm und ich liebe ihn. Und ich weiss, er ist reif für die Ernte. Und ich werde ihm das Evangelium erklären. Und ich habe ihm das Evangelium erklärt und Antwort, ich glaube, ich bin reif, ich brauche das. So oder ähnlich hat er es gesagt. Ich habe es noch zwei anderen erzählt. Auch die haben gesagt, ich brauche das. Ich brauche das. Wenn du das Evangelium erzählst, wirst du überrascht sein, wie offen das die Leute sind. Ich habe erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Einige Geschichten haben wir da erzählt. Wenn du das ein, zweimal erlebst in kurzer Zeit, dann wächst in dir der Glaube, dass es normal ist, dass man zum Glauben kommt. Und dann siehst du plötzlich eine reife Ernte. Und du siehst nicht mehr das Hindernis, oh nein, der will nichts wissen, sondern du siehst, ah ja, genau, der ist reif. Der ist reif für das Reich Gottes, darum erzähle ich es ihm. Also Jesus hat dient, er hat das Evangelium erzählt und aus dem Grund heraus hat er auch gewusst, dass die Ernte reif ist. Meine Frage an dich ist, bist du ein fleissiger Zeuge? Bist du ein fleissiger Zeuge? Dass Gott von dir würde sagen, jawohl, dort, wo das Heidi oder der Max oder der Karl ist, dort ist auch das Evangelium sichtbar. Bist du ein Zeuge? Bist du einer, der das Evangelium erzählt, wenn er kann? Dann bist du einer, der sehr wahrscheinlich einen Blick hat für die Ernte. Wenn du noch nicht bist, kannst du werden. Weil das ist deine Berufung, werden wir heute noch sehen. Das ist mega cool. Weil wenn die Ernte reif ist, dann macht es mega Spass, die Ernte reinzuholen. Der zweite Grund, aus dem heraus ist es auch entstanden, dass er sich identifiziert hat mit der Not. Wenn du näher bist bei den Leuten, wenn du ihnen das Evangelium bringst, wenn du Jesus Christus bezeugst, dann hast du sie lieb. Weil du musst auch damit rechnen, dass du abgelehnt wirst. Du gehst ein Risiko ein. Und du gehst ein Risiko ein aus Liebe. Und wenn die Liebe schon da ist, dann wirst du dich auch können identifizieren mit ihren Nöten. Es kann sein, dass dir der Magen rumtrüllt, weil du einfach die Not siehst. Ich kann dir sagen, wenn dir das passiert, wenn du ein Mitleid hast für einen Menschen, dann ist er noch reifer für dich. Weil er wird dich nicht zurückweisen. Weil er etwas von dieser Liebe von Gott, die er schon längst sucht und vermisst, in dir wiederfindet, weil du ein Mitleid hast. Darum hat Jesus die Ernte gesehen. Fang an, gang in die Masse der Menschen rein, bezeug das Evangelium, lass dich brauchen, lass dein Herz berühren, lieb sie und du wirst sehen, sie werden verblüffend offen sein. Dann hat ja Jesus seine Reaktion ist gewesen, die Ernte ist so gross, ich kann das nicht alleine. Die Ernte ist so gross, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Die Stimme von Jesus Christus ist nie über Israel ausgegangen. Nie. Einmal ist er in die griechische Stadt übergegangen, bei Syrien ein bisschen, aber sonst, der ist in seinem Revier geblieben. Das ist ein kleiner Bereich gewesen, wo Jesus Christus unterwegs war. Und auch dort hat er nur zu ausgewählten Leuten geredet. Hauptsächlich zu seinem eigenen Volk. Und es war eine Ausnahme gewesen, wenn er zu Heiden geredet hat. Und er hat gewusst, ich kann es nicht alleine. Und seine Lösung war, ich muss mich multiplizieren. Und wir wissen ja, dass Jesus 12 Apostel berufen hat. Er hat es als direkte Konsequenz auf diese Erkenntnis gemacht. Die Ernte ist zu gross. Für mich alleine. Ich schaffe es nicht. Im Kapitel 10, unmittelbar ohne Luft zu holen, dann rief Jesus seine Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn Alpois und Thaddäus, Simon, der Zelot, das war der Rechtsradikale, und Judas Iskariot, der ihn verriet. Du hast alle da rein. Du hast Matthäus, den Banker, den Zollinehmer, du hast den Simon, den Zelot, du hast den Religiösen, du hast den Fischer, den Handwerker. Jesus hat sich Männer berufen mit dem einen Ziel, das sollen Erntearbeiter sein. Das war der Grund. Erntearbeiter. weil die Ernte ist gross, aber es sind zu wenig Leute da. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Und jetzt wird es extrem spannend, ab Vers 5, Kapitel 10, gibt Jesus den Plan, wie wir Menschen für ihn gewinnen können. Wir können einfach dem Auftrag folgen, den er seinen 12 Aposteln gegeben hat. Vielleicht hier klammern. Was ist denn so speziell bei diesen 12 Aposteln? Gibt es einen Unterschied zwischen dir und den 12 Aposteln? Ja, es gibt einen. Sie werden in der Ewigkeit einen anderen Stellenwert haben als du. Sie werden die 12 Stämme richten. Aber es ist nicht bei diesen 12 Aposteln geblieben. Wir lesen es im Lukas, dass er nachher 72 ausgesendet hat. Er hat den Kreis erweitert. Hat ihnen genau den gleichen Auftrag gegeben, mit einem kleinen Unterschied. Und nachher, wo er in den Himmel aufgefahren ist, hat er den Auftrag allen Jüngern gegeben. Mit anderen Worten, da steht dein Name. Da steht dein Name. Schau, was Jesus ihnen gesagt hat. Was Jesus dir sagt. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidisches Gebiet und betretet keine samaritische Stadt. Der Absatz hat er nachher weggelassen. Später. Das war für die 12 speziell gewesen. Sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Erster Punkt. Geht zuerst zum eigenen Volk, sagt er. Ist für mich ein bekanntes Prinzip vom Reich Gottes. Fang nicht irgendwo an, sondern fang dort an, wo du bist. Schaff von innen nach außen. Es ist gut, wenn ich eine Last für Afrika habe und mit grossem Glauben bete, dass ein ganzer Kontinent gerettet wird. Es ist schlecht, wenn meine Nachbarn das Evangelium noch nie von mir gehört haben. Aber ich bete für Afrika wie einen Weltmeister. Fang dort an, wo du bist. Und lass dich von Gott bestätigen für den nächsten Schritt. Darum habe ich so Freude, dass unsere Nachbarn zum Glauben gekommen sind. Ein Teil wenigstens davon. Das gibt mir Kraft zum Weiterdenken, zum Weiterschauen. Wo bist du? Wo sind die Menschen um dich herum? Wo Gott dir sagen, die habe ich in dein Umfeld hineingestellt. In deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz. Oftmals schweigen wir erst recht dort. Ja, die wissen es ja schon. Hey, aber Leute, die sind reif. Deine Eltern sind reif, deine Geschwister sind reif, dein Chef ist reif, deine Arbeitskollegen sind reif, deine Schulkollegen sind reif, deine Clubkollegen sind reif, deine Nachbarn sind reif, 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 für die Ernte. Jesus will sagen, die sind reif, die sind betrogen worden. Sie haben einen vollen Einsatz gegeben in der Welt, aber sie haben nicht das geerntet, was sie sich erhofft haben. Die sind reif. Fang an, Christus zu bezeugen dort, wo du bist. Fang an. Und dann wird dich der Herr weiterführen. Und er wird dein Gebiet erweitern. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Die Botschaft von Jesus Christus, die wir von ihm haben, die ist extrem simpel. Johannes der Täufer hat gesagt, tönt Buß, kehrt um, denkt um, weil das Reich Gottes ist näher. Oder in Englisch, the kingdom of God is at hand. Weißt du, da ist er. Er streckt die Hand dir entgegen. Und deine Botschaft, die du hast, ist, Gott streckt die Hand dir entgegen. Das Reich Gottes ist näher gekommen zu dir. Die, die die Apostelgeschichte ein bisschen kennen, die wissen ja, dass Paulus ist auch in Athen dann angekommen irgendwann. Und Athen war die einzige Stadt, die sie nicht rausgerührt haben. Zu dem Zeitpunkt nachher in Ephesus hat er auch bleiben können. Aber in Athen ist er nicht aus der Stadt rausgerührt worden. Und er hat keine Kirche gründen. Er hat keine Gemeinde gründen. Dafür hat er super Reden gehabt. Er hat philosophieren über den Gott aller Götter, den namenlosen Gott und Zeug und Theater. Und das war spannend gewesen, zum Reden mit diesen Athener. Aber es hat keine Frucht gebracht. Das ist oftmals auch dann ein Argument geworden für einfach Kirche, wo sich der Gesellschaft anpasst und Sprache möglichst mit der Gesellschaft, dass möglichst keine Späne fliegen, dass möglichst kein Kollateralschäden gibt, alles schön locker und in erträgbaren Portionen. Leute, es funktioniert nicht. Weil man vergisst etwas. Nachher in Korinth, 1. Korinther 1,17, sagt er, das war ja dann die nächste Station nach Athen. Schlage ich euch rasch auf. 1. Korinther 1,17, ist nicht weit weg. sagt er, aha, oh, denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, und das darf ich nicht mit klugen Worten machen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Sagt deinen Leuten, das Himmelreich ist nah, Jesus ist gestorben und auferstanden für dich. Erklär ihnen die Hand, nimm dir die Zeit. Aber versuch sie nicht mit einem coolen Trick zu finden. Und lass dich nicht auf eine philosophische Diskussion ein, wenn du dem nicht gewachsen bist oder vom Heiligen Geist geführt wirst. Weil die Botschaft vom Kreuz hat eine Kraft wie nichts anderes auf dieser Welt. Aber wir glauben nicht daran. Wir denken, das wird nicht verstanden werden, das ist doof. Und der Paulus geht oft damals darauf hin. Er sagt, schaut, alle anderen finden die Botschaft vom Kreuz so blöd. Die Juden regen sich auf und die Griechen lachen darüber. Aber der daran glaubt, dem ist die Kraft zum Leben. Und darum ist die Botschaft, die du bringst, die Botschaft vom Kreuz, vom gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Und dass du als Sünder verloren bist vor Gott. Und ich habe dann einmal gesagt, deine Aufgabe, schon vorher gesagt, deine Aufgabe ist, den Rettungsring zu rühren. Nicht machen, dass der glaubt. Und der Rettungsring ist die Botschaft vom Kreuz. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Wir haben ja Angst davor, die Botschaft vom Kreuz zu bringen. Mit dem Alex habe ich vor Jahren einen Alpha-Life-Kurs gemacht. Der erste Alpha-Life-Kurs, damals in der City Church. Und Alex hat die organisiert, gell? Und du hast mich als Prediger engagiert. Aber nicht ganz, ich konnte nicht ganz können machen, was ich wollte. Er hat mir gesagt, Hans, du haltest dich genau an die Vorschriften. Wir machen es so. Du haltest dich genau daran, was da in dem Büchlein steht, und du haltest genau die Predigt, wie sie der Nicky Gamble aufgeschrieben hat. Und das hat mich extrem aufgeregt. Ich habe gesagt, ja, der Heilige Geist, darf er auch noch etwas sagen? Eigentlich habe ich mich gemeint, aber... Und er hat gesagt, wir machen es genau so. Und dann habe ich gefragt, ja, und was ist, wenn Einwände kommen, wenn Fragen kommen? Dann hat er gesagt, schau, wenn eine Frage kommt, dann sagst du einfach, oh, das ist auch noch eine interessante Frage. Magst du dich erinnern? Am ersten Abend ist die Frage gekommen, warum Jesus allein und warum nicht der Buddha und warum nicht der Mann? Und ich, oh, das ist auch noch eine interessante Frage. Und das Thema war vom Tisch gewesen. An dem Zeitpunkt ist natürlich mein Respekt vor dem Alex extrem gewachsen. Und ich habe mich genau an das Büchlein gehalten. Und dann ist das Weekend gekommen. Alpha Life gibt dann ein Weekend. Dann sind wir irgendwo in die Berge gefahren mit 12, 15 Leuten. Das war noch mehr gewesen. Ich sage, gegen 10 suchende Menschen. Und dann nach dem Büchli war an diesem Weekend Bekehrung eingeplant. Punkt. XY, Aufruf, Bekehrung, Taufe im Heiligen Geist. Ich wieder Ex, ich meinst wirklich, kann ich das wirklich machen? Und der hat gesagt, mach genau so, wie es da steht. Da habe ich meine Predigt gehalten, nicht schwierig sie zum Vorbereiten in dem Fall. Und dann ist der Moment gekommen vom Aufruf. Und ich habe geschwitzt. Ich hatte wirklich Schweisshände. Und ich bin aufgestanden und ich habe den Aufruf gemacht. Genau so, wie es da gestanden ist. Und jeder hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Gell? Jeder. Halleluja. Wir sind jetzt noch unterwegs. Jeder hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Die einen sind mit einem Tennisellenbogenarm gekommen und sind nachher noch geheilt worden. Und der Punkt ist der. Du musst deinen Leuten die Möglichkeit geben, zum Ja oder Nein zu sagen. Du musst ihnen die Botschaft vom Kreuz präsentieren. Auch wenn alles in dir sagt, nein, das ist nicht logisch, das macht keinen Sinn, das ist ein Hochschulabsolvent. Auch der Paulus war ein Studierter. Aber er hat gesagt, schau, ich setze all meine Weisheit auf die Seite. Für die eine Weisheit, du bist ein Sünder, du bist am Vertrinken, Jesus Christus ist dein Rettungsring, weil er ist für deine Sünde am Kreuz gestorben. Und es gibt keine andere Botschaft. Aber die Botschaft hat so eine Kraft, weil sie wahr ist, dass sie wie der Geissfuss bei dem Menschen, wo du das Evangelium wirst bringen, etwas wird bewirken. Möglicherweise nicht beim ersten Mal, was du sagst. Möglicherweise wirst du abgelehnt, da kommen wir noch drauf, dass die Gefahr besteht. Aber du hast deinen Job gut gemacht. Du hast genau gemacht wie Jesus, du bist unterwegs gewesen und hast das Evangelium verkündet. Das ist der zweite Punkt. Das Evangelium bringen. Dann geht es da weiter. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Nächster Punkt. Das Evangelium ist nie einfach etwas, das mit guten Worten herkommt, sogar wenn das Wort vom Kreuz simpel und einfach predigen tust. Das Evangelium ist immer eine Demonstration von der Kraft von Gott. Amen. Und dort, wo wir das unterlassen, sind wir tatsächlich auf der Ebene von einer Philosophie vergleichbar. Aber wenn du das Evangelium bringst von Jesus Christus, dann ist es wie Gott, der vom Himmel oben abgreift und eingreift in unsere Welt hinein, in unsere materialisierte Welt. Und dann will er ein Wunder tun. Gott will ein Wunder tun, wenn er seinen Namen anruft. Und er will es durch dich tun. Wenn du einem das Evangelium verkündet tust, dann frag, ob du für ihn beten kannst. Ist er krank? Braucht ein Gebet? Frag Gott, ob Gott für dich ein prophetisches Wort hat. Jemand hat gesagt, beten bedeutet, ich rede zu Gott, Prophetie bedeutet, Gott redet zu mir. Frag den Heiligen Geist, ob du direkt ein prophetisches Wort für den Menschen hast. Eine Offenbarung. Ich sage mal, fühl dich irgendwo verantwortlich, obwohl du es selber nicht machen kannst, aber im Glauben, im Wissen, dass Gott das will tun durch dich, damit er eine Erfahrung hat mit dem Heiligen Geist. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Patrice Brehm, er ist heute nicht da. Der war doch auch dabei gewesen, dort, an dem Alpha-Weekend. Gut, der Patrice. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Total ein humanistischer, pädagogischer. Ihr wisst es, oder? Er hat alles gewusst. Aber Gott hat ihm Gnade gegeben und hat Jesus Christus angenommen. Wir sind nachher raus, ich mir besonders am Herz gelegen, wir sind nachher rausgegangen mit dem Patrice, bin ich aufs Bänkli gehockt und ich habe für ihn gebeten und ich habe ihm gesagt, Patrice, ich bete jetzt für dich, ich lege dir die Hand auf und du wirst etwas erleben, was du noch nie erlebt hast vorher. Wir können ihn fragen, ob die Geschichte stimmt. Und ich habe ihm die Hand aufgelegt und der Junge hat angefangen zu zittern. Er hat gemeint, er sei krank, weil er ist ja humanistisch-pädagogisch. Fieber. Nein, der Heilige Geist! Gott hat ihm so einen Start gegeben. Gott hat ein Wunder tun an dem Tag von seiner Bekehrung. Und die andere ist geheilt worden vom Tennisarm, gell? Die ist nicht selber hochgefahren und ist selber heimgefahren. Das ist das Reich Gottes. Kraft und Demonstration vom Heiligen Geist. Und er will das durch dich machen. Und Jesus hat seine Jünger beauftragt für das. Und das ist doch sehr cool. Nicht leere Worte, sondern überprüfbar. Da, hier und jetzt. Und ich schaue einige von euch an, und das kommen mir Geschichten sehen, Leute, die erst gerade jetzt bekehrt sind. Zum Beispiel Barbara, gell, haben wir gesagt, jetzt beten wir für das Zungengebet. Du musst schauen, was passiert. Sie ist bei mir im Büro gehockt, hat eine Zeugin dabei gehabt und wir haben gebetet und der Heilige Geist ist gekommen. Bumm! Sehr ein schöner Tag gewesen. Also, das Reich Gottes demonstrieren. Demonstrieren durch Gebet und Prophetie. Brauchst du dir das zu? Musst nicht. Du musst es Gott zutrauen. Du bist nur ein Kanal. Aber wachs. Bring Gott die Verlegenheit. Mach den Schritt aufs Wasser. Probier es einfach. Ich meine, fang mit etwas Kleinem an. Fang mit etwas Kleinem an. Der Diana habe ich gesagt, der im Rollstuhl hat gesagt, der Herr wird dich aus dem Rollstuhl holen. Ich habe gehört, vor wenigen Tagen, sie hat vergessen, in den Rollstuhl hineinzusteigen. Sie haben mir letztens gesagt, sie braucht ihn immer noch. Aber der Herr wird sie heilen. Wenn einer zu Gott kommt, wenn einer zu Jesus Christus kommt, dann wird er geheilt. Dann kommt die Kraft Gottes in seinem Leben. Wenn er Schlafstörungen hatte, hat er nachher keine Schlafstörungen mehr. Wenn er Essstörungen hatte, hat er nachher keine Essstörungen mehr. Wenn er Angst hatte, hat er nachher keine Angst mehr. Das Zeugnis vom Heiligen Geist ist handfest. Punkt 4. Steckt euch kein Gold und kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch keine Vorratstaschen für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und kein Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Ah, da, den ersten Satz habe ich vergessen. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Das ist das nächste Prinzip. Also, du musst nicht jetzt wirklich viel Blut evangelisieren gehen. Das hat die Bedeutung von der Dringlichkeit. Von der Dringlichkeit. Ich habe nicht einmal ein zweites Hemd dabei. Ich bin da, um das Evangelium zu bringen. Ich bin einfach unterwegs und ich habe das, was ich habe. Und hauptsächlich bin ich ein Botschafter. Aber der Punkt, den er da bringt, ist, was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Mach's nicht für Ehr und schon gar nicht für Geld. Ist der Punkt relevant für uns? Ich glaube, keiner für euch evangelisiert für Geld. Aber wenn du es aus Gottes Sicht anschaust, dann weiss ich nicht, ob für die einen oder anderen das Evangelium nicht einfach zu einem Geschäft gekommen ist, wo einen extrem brutalen Umsatz hat. Ich will nicht in das hineingehen, aber mach das nicht. Selbst wenn du erfolgreich wirst und das Reich Gottes sich anfängt zu manifestieren um dich herum. Es hat mal einen gegeben, der hat St. Paulus abkaufen, die Autorität. der hat das teuer gezahlt. Der hat das teuer gezahlt. Es funktioniert nicht. Gib es gratis weiter. Aber der zweite Punkt ist wichtiger. Mach es auch nicht für deine eigene Ehre. Schau, wenn wir wollen ja immer etwas gelten. Und wenn wir nicht Gott anbeten, wenn wir anbetet werden, das können wir eigentlich nur so vorbeugen, denn wir Anbeter sind von Jesus Christus, sinkt unser Bedürfnis, dass wir uns anbeten. Aber wenn Gott anfängt, durch dich wirken, dann wird es wirklich extrem, verstehst du? Weil dann werden durch dich Menschen geheilt, die unheilbar sind. Du wirst eine Autorität haben, du wirst Dämonen austreiben und den Leuten wird der Kiefer runterfallen. Und dann brauchst du Demut, dass du es nicht zu deiner eigenen Ehre machst, sondern alleine für Jesus Christus. Gratis hast du es bekommen, gratis gibst du es weiter und dir gehört Jesus Christus. Ganz ein wichtiger Punkt. Die meisten sind noch nicht an dem Punkt angekommen, wo sie sich stolz fühlen können für die geistliche Frucht, die sie bringen. Aber warte ab. Die Versuchung wird kommen. Die Versuchung wird kommen. Und du wirst denken, leck, bin ich gut. Heute habe ich 3 Dämonen austrieben und 10 Kranke geheilt. 15 Menschen haben dir das Leben Jesus Christus gegeben. Dann kommt die nächste Versuchung. Es war nicht du, es war Gott. Schreibt euch das einfach auf am linken Ecke unter der Bibel, wenn es mal so weit ist. Dann geht es weiter, der letzte Punkt, der 5. Punkt. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sind sie es wert, so soll der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, soll euer Frieden zu euch zurückkehren. Wenn man euch nicht aufnimmt und sich eure Botschaft nicht anhören will, dann verlasst jenes Haus oder jene Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu einer solchen Stadt. Das sind harte Worte. Wenn du jetzt Menschen zu Jesus Christus führen willst, bedeutet das nichts anderes als, such den Leuten, die offen sind. Wer ist offen? Was ist ein offener Mensch? Ein offener Mensch ist einer, der dich persönlich empfängt. Einer, der mit dir das Essen teilen würde. Einer, der mit dir das Haus teilen würde. Das ist ein offener Mensch. Und so ein Mensch ist es wert, dass du ihm das Evangelium bringst. Wir haben jetzt nicht die brutale Kultur der Gastfreundschaft wie sie. Aber ich würde es abbrechen in unsere Kultur. Es ist einer, der dich im Herzen annimmt. Bring das Evangelium den Menschen, die dich im Herzen aufnehmen. Und du merkst das. Und wenn einer dich nicht im Herzen aufnimmt, dann bringst du ihm das Evangelium auch nicht. Das sagt der Vers. Deine Erfolgsquote wird steigen. Wenn du schaust, wer nimmt mich als Mensch an? Wer wertschätzt mich als Mensch? Wer gibt mir offene Türen? Und wer ist es so? Jesus Christus sagt, lass die so sind und geh zu denen, die so sind. Weil die Ernte ist reif, aber nicht jeder ist zum gleichen Zeitpunkt reif. Und es ist blöd von uns, wenn wir die pflücken wollen, die gar noch nicht reif sind. Oder nicht reif für dich. Weil es hat 10 andere, die reif sind für dich. Das ist das 5. Prinzip. Ich gehe noch mal kurz durch. Erstens, von innen nach außen, fang dort an, wo du bist. Zweitens, bring das Evangelium Botschaft vom Kreuz. Drittens, demonstriere das Reich Gottes. Viertens, mach es nicht zu deiner eigenen Ehre oder für Geld. Und fünftens, find Leute, die offen sind für das Evangelium. 5 einfache Punkte, Matthäus 9, kannst du nachlesen. Probier es aus und du wirst einen riesen Segen haben. Im Vers 16 heisst es, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Es ist kein Spaziergang, ein Erntearbeiter sein. Jesus ist immer transparent und ehrlich. Und er sagt den Vorteil und er sagt Hindernis. Es kann Probleme geben. Schaf unter den Wölfen. Es kann Probleme geben. Aber er hat dir sehr, sehr viel Frucht prophezeit. Er sagt auch, dass es wie Probleme geht, dass euch die Leute werden vor Gericht stellen etc. in den Synagogen. Aber er sagt in dem Sinne, dass ihr keine Sorgen haben müsst. Wenn man euch vor Gericht stellt, auch wenn man euch im Kollegenkreis verhört, was hast du gesagt? Warum ist das so? Bist du gegen das und gegen das? Das ist auch das Gericht. Wenn das dir passiert, dann musst du keine Angst haben, weil das passiert, damit dein Kreis sich erweitert von den Leuten, die deine Botschaft hören. Wäre Paulus nie vor das Gericht gestellt worden, wäre das Evangelium gar nicht so schnell vorausgegangen. Versteht ihr? Du wirst verhört werden vom weltlichen Gericht oder von deinen Kollegen. Du wirst zur Rede gestellt werden, aber es ist nur eine Gelegenheit, die dir Gott schafft, damit du das Evangelium kannst verkündigen. Weil das heisst, nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Ich freue mich schon, wenn du in einem Grossraumbüro arbeitest und nächstens mal eine riesen Attacke und ein Gericht und du bist da. Oh, nein! Oh, das kann nicht sein. Und du wirst angegriffen, aber du weißt, der Vater wird jetzt durch dich reden. In unserer Welt stirbst du nicht so schnell, nur weil du das Evangelium verkündest. Und dann im Vers 26 heisst: Fürchtet euch also nicht vor den Menschen, was wir gehört haben im Leo-Studio. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird offenbar werden und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Und das ist Gott selber. Gott sucht dich als Erntearbeiter. Heute ist der Tag, wo jede Menschenfurcht stirbt. Ich will nachher für das beten. Weil Menschenfurcht ist Götzendienst. Du meinst, du könntest ein bisschen schlechter dastehen oder vielleicht deinen Job verlieren, weil du die Botschaft vom Kreuz hineinbringst. Dir ist vielleicht sogar gesagt worden, du sollst ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe gerade letztens mit einem Kollegen geredet, der seinen Job schon zweimal verloren hat wegen mir. Ich weiss nicht, ob er es geschickt anpackt oder nicht. Das heisst auch, sagt ohne falsch wie die Tauben, aber geschickt wie die Schlangen und so. Man muss auch ein bisschen schauen. Aber im Grunde genommen spielt es keinen Ruggel. Menschenfurcht ist Götzendienst. Wenn du am Menschen gefallen willst, kannst du Gott nicht mehr gefallen. Aber umgekehrt, wenn du anfängst, Gott gefallen, dann wirst du auch automatisch eher bei Menschen haben. Das sagt auch die Bibel. So wie Jesus Christus in deinem Umfeld, in der Welt, eine reife Ernte sieht, so sieht er in dir einen Erntearbeiter. Weil er sieht immer das Potenzial. Und mein grösster Wunsch ist, dass wir heute die Herzensentscheidung treffen, egal ob jung oder alt. Sagen, Herr, ich bin dein Arbeiter. Ich will die Ernte hineinbringen für dich. Ich lasse mich einspannen von dir. Ich will dir Stelle. Lebenslänglich. Weil du bist der Beste. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn alle Kinder von Gott auch Erntearbeiter wären? Und nicht nur Kinder. Wie würde die Welt aussehen? Und heute Morgen haben wir die Gelegenheit, den Schritt zu machen. Zu sagen, da bin ich. Ich bin Erntearbeiter. Ich verkündige die Botschaft vom Kreuz. Halleluja. Wie wollen wir das machen? Wir werden einen Song spielen und nach einer Zeit komme ich wieder Ruhe. Und dann werden wir zusammen gemeinsam ein Gebet machen und werden uns Gott zur Verfügung stellen. Und werden die Menschenfurcht brechen. Und sagen, wir wollen den fürchten, der es wirklich in der Hand hat. Und nicht die, die uns einen schlechten Ruf anhängen können. Amen.